Es freut mich, dass wir unser Studium über die Familie fortsetzen können. Und wir wollen heute über das königliche Liebeslied, so heißt der Titel dieser Betrachtung, sprechen, besonders über das Thema der Sexualität. Aber wir haben in unserer letzten Betrachtung gesehen, dass die Familie der entscheidende Punkt ist, damit die Gesellschaft und damit die Kinder richtig erzogen werden und das Leben meistern können. Das Entscheidende an der Erziehung ist genau diese Beziehung zwischen Mutter und Vater und Vater und Mutter. Und eine Beziehung kommt natürlich von innen nach außen. Den Kindern kann man nicht vorspielen, dass man sich versteht, wenn man sich nicht versteht. Den Kindern kann man nicht vorspielen, dass keine Spannung da ist, wenn eine Spannung da ist. So, das Innenleben der Eltern ist das Entscheidendste, dass die Kinder gut geraten. Das heißt, dass sie einen ausgeglichenen Geist haben, dass sie wissen, wie sie ihr Leben meistern sollen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann führt das zur größten Katastrophe im Leben des Kindes. Sicherlich leben wir unter der Gnade und Gott hilft uns trotz der schwierigen Verhältnisse manchmal in der Kindheit, so wie in meinem Leben. Dennoch aus der Not heraus. Auf jeden Fall ist es aber keine Lösung. Es ist notwendig, dass die Eltern wissen, was sie zu tun und nicht zu tun haben, damit das in der Erziehung der Kinder richtig ist. So kommt es auf ihre Beziehung an. So, wir erinnern uns an den ursprünglichen Plan, den Gott mit der Familie hatte. Der Zweck ist der gemeinsame Dienst im Auftrag Gottes. Das heißt, sie sollten das Glück vermehren und die Mitglieder. Dafür mussten sie zusammenkommen. Man kann sie alleine nicht vermehren. Man kann nicht etwas tun in der Vermehrung, ohne ein Paar zu sein. So, deshalb hat Gott sie zusammengestellt, damit sie miteinander das Werk tun, wozu sie Gott geschaffen hat. Sie brauchen natürlich dafür ein Mittel, weil sie sind ja nur ein Kanal. Das Mittel ist die Liebe Gottes mit allen ihren Zutaten, mit all dem, was da eingeschlossen ist. Die Quelle kann nur Gott sein. Der Beginn war, als Gott sie zusammenführte, und ein Ende sollte es nie geben. Das war der ursprüngliche Plan der Familie von Gottes Seite. Aber wie hat sich dieser Plan verändert? Wie ist die Situation heute nach der Trennung von Gott? Nach der Trennung von Gott wird der Zweck nicht mehr erfüllt. Das heißt, man sieht jetzt die Befriedigung meiner Bedürfnisse, des Liebesbedürfnisses, der Sexualität, des Kinderwunsches, des Harmoniewunsches, was auch immer man will oder was Gott als Bedürfnis in uns hineingelegt ist, wird nun zentral. Und somit kommt man zusammen nicht mehr, um miteinander, sondern voneinander zu leben. Das Mittel ist jetzt Stolz und Egoismus. Es geht um mich. Die Quelle ist niemand anders als die Luzifer, die Menschen und die Tiere. Wir orientieren uns nach ihnen. Der Beginn ist ja mit der Eheschließung und es gibt ein Ende mit dem Tod, Ehebruch, körperliche Gewalt oder was auch immer dazwischen kommt. Bedürfnisse werden Zweck. Und das ist eine große, große Not, weil dann lebt man nicht mehr miteinander, aus dem Miteinander wird voneinander. So, das ist die tiefste Veränderung im Menschen, die dazu geführt hat, dass all das, was Gott in ihn hineingelegt hat, ein Problem geworden ist. Deshalb kann die Beziehung nicht laufen. Deshalb stützt sich jeder nur darauf, er will, wenn wir jetzt die Sexualität nehmen, dass sein Instinkt, den Gott in uns hineingelegt hat, befriedigt wird. Und er will es, dass der andere es tut. Er kommt zusammen nicht um miteinander, sondern voneinander zu nehmen. Und wir werden es noch ein bisschen tiefer betrachten im Einzelnen. Aber dass wir sehen, so wie wir heute gepolt sind, das heißt, wie wir in eine Beziehung hineingehen, ist natürlich katastrophal. Ich möchte die ganze Sache nochmals wiederholen, einfach am Bild dieses Paares. Wenn der Mann von Gott nimmt und die Frau von Gott nimmt, dann vereinigen sie sich im Geben. Das heißt, sie sind da, um zusammen das Geben zu vereinen. So nicht jeder gibt für sich, sondern jetzt wird aus zwei Geben ein Geben. Das ist die Einheit, die sich Gott gewünscht hat. Das ist das Leben miteinander zum Erfüllen des Schöpfungszweckes. Dabei bleibt jedes Individuum geistig voneinander unabhängig. So hat es Gott gedacht und so hat es auch gemacht. Und so wäre nie eine Schwierigkeit aufgetreten zwischen Adam und Eva und zwischen allen Paaren, die sich daraus ergeben hätten. Aber die Veränderung, nachdem man sich von Gott trennt, führt zu einer völligen Unfähigkeit, glücklich zu werden. Man ist ja von der Quelle getrennt. Wie soll man da noch Liebe haben? So nimmt der Mann von der Frau. Sie wird sein Futtermittel. Die Frau nimmt von dem Mann. Und umgekehrt, also beide nehmen voneinander. Damit wird das Geben ausgeschlossen. Man lebt jetzt jeder für sich. Das Geben existiert gar nicht mehr. Sie leben voneinander. Für sich selbst nach dem Irrtum, ich muss geben, um zu bekommen. Sie denken, das, was sie geben, kommt von ihnen, weil sie sind ja jetzt Gott. Und somit stehen sie nur in der Erwartungshaltung, dass der andere ihnen das Bedürfnis stellt. Und das geht eine Weile gut, solange es irgendwie ausgeglichen ist. So jeder denkt, ah, ich gebe genug und ich bekomme genug zurück. Solange ich denke, das, was ich gebe, investiere und zurückbekomme, ausgeglichen ist, bleibt man in der Beziehung zusammen. Aber jedes Individuum wird geistig voneinander abhängig. Damit ist das kein Kreislauf mehr. Damit geht man nicht mehr und kann nie so glücklich werden. All das Glück, was aus diesem Voneinandernehmen entsteht, ist, wenn überhaupt, zeitlich, vergänglich. Es ist nur eine, ich würde sagen, eine Entspannung miteinander. Es ist nur ein spannendes Verhältnis, das mehr oder weniger instinktgetrieben ist und somit funktioniert es bis zu einem gewissen Grad. Und sicherlich wäre auch hier nicht die Gnade Gottes, würde es auch da nicht funktionieren. Es wäre eine Katastrophe. Und wie wir jetzt sehen, dass die Gnade sich zurückzieht, das heißt, der Mensch widersteht dem Geiste Gottes immer mehr, so sehen wir immer mehr, wie stark die Beziehungen zerbrechen, weil niemand kann vom anderen wirklich leben, niemand kann den anderen wirklich glücklich machen. Und so versucht man und denkt, na, vielleicht beim nächsten Partner ist es besser, vielleicht versteht der mich mehr, vielleicht ist der gütiger zu mir, vielleicht. Und kommen dann noch in diese Ehe Kinder dazu, dann geht das Spiel natürlich weiter. Die Kinder, ist klar, sind abhängig von ihren Eltern, aber jetzt wird die Mutter abhängig vom Kind und der Vater wird abhängig vom Kind und so lebt jeder im Nehmen voneinander. Und damit gibt es Streit. Damit gibt es Machtkämpfe. Weil jeder sieht sich berechtigt, dass der andere ihm gibt, was er gegeben hat. Jeder steht aufs Bekommen. Sie leben alle im Irrtum. Sie geben, um zu bekommen. Das Kind erwartet von den Eltern, die Eltern erwarten von den Kindern. Und es gibt eine völlige Unfähigkeit, hier die Kinder zu erziehen. Und das ist das, was sich ändern muss. Aber schauen wir uns nochmal an. Hier ist der Mensch, den Gott gemacht hat, wo er wusste, er ist ein Geschöpf Gottes. Der Zweck und Grund der Schöpfung ist Erhaltung des Lebens auf der Erde. Die ganze Erde, das ganze Sonnensystem war Adam gegeben worden, es zu steuern. Nachdem Gott es geschaffen hatte, hängt es quasi an diesen einen Nagel an. Ein einziger wird verantwortlich für alles, was in diesem Sonnensystem passiert. Er sollte verwalten, er sollte die Liebe Gottes von Gott nehmen und sollte sie für die ganze Erde zugänglich machen. Alles sollte aus dieser Liebe leben. Und dafür musste er entsprechend dem Gesetzes selber handeln, von Gott nehmen, um zu geben. Jetzt hat ihn Gott so ausgestattet, dass er Bedürfnisse braucht und dass er sie umsetzen muss. Das heißt, im Geist des Menschen hat Gott hineingelegt die Notwendigkeit nach Liebe, Gerechtigkeit, Zärtlichkeit, was auch immer es da ist, Frieden, Freude, Freiheit, Wahrheit. Das sind alles Dinge, die Gott in den Geist des Menschen hineingelegt hat, dass er sie will, damit er sie umsetzt. In den Körper des Menschen hat Gott hineingesetzt die Notwendigkeit nach Nahrungsmitteln, nach Wasser, nach Luft. Das heißt, der Körper braucht die Chemie, um sie umzusetzen. Sie ist auch nicht wieder für ihn, sondern damit er etwas tun kann, als Kanal muss er etwas umsetzen. Er nimmt es auf, damit Kraft daraus entsteht, damit dann der Mann oder der Mensch damit was tun kann. So, hier sind die geistigen und die körperlichen Bedürfnisse zusammengelegt. Aber Gott hat körperliche und geistige Bedürfnisse ausgestattet mit Werkzeugen. Das heißt, er hat gewisse Fähigkeiten, die er umsetzen kann mit seinem Körper. Er hat materielle Mittel, die Natur, die ihm Gott zur Verfügung gestellt hat. Aber auch geistige Mittel wie Zeit. Zeit gibt Gott dem Menschen, dass er in dieser Zeit, in dem Tag-Nacht-Rhythmus arbeitet und handelt. Er macht ihn auch fähig zu Beziehungen, zum Wollen, dass er Kinder hat. Und er legt in den Körper des Menschen den Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität. Das alles hat er in den Körper hineingelegt. Und wenn wir im Hohelied der Liebe lesen diese Geschichte, dann wird uns ganz klar, dass hier zwei Elemente wirklich ineinander fließen, sowohl das Geistige, die Liebe, als auch die Leidenschaft und die Sexualität. Und im Vordergrund in dieser ganzen Geschichte steht natürlich die Sexualität, die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, die Gott so gemacht hat. Und in der Liebe ist das natürlich fantastisch, weil man nutzt das nicht für sich, sondern um es zu geben. Dann ist das eine Bereicherung, eine fantastische Geschichte, wenn das so ist. Und dieses Leben, alles, was Gott zur Verfügung gestellt hat, wird zu einer Freude. Aber es wird zur Freude, dass das Bedürfnis, das Mittel umgesetzt wird. Das heißt, ich muss es nehmen, um es zu geben. Und wenn ich von Gott die Liebe nehme und gebe es weiter, dann wäre der Mensch in seiner Selbststeuerung durch seine Denkfähigkeit, die Unterscheidungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Atmen, Essen, Trinken, Lieben, Treu sein, Gehorchen, all das hätte ihn glücklich gemacht. Die Moral, die er gehabt hätte und das Ausüben seiner Verantwortung. So, Gottes Plan mit all den Mitteln, die er in den Menschen hineingelegt hat, war fantastisch. Alles sollte ihm Freude machen. Stellt euch vor, unsere Gefühle machen uns sofort Freude, wenn wir einen Gedanken oder eine Entscheidung aus Liebe treffen. Noch bevor wir die Tat tun, fühlen wir uns gut. So hat uns Gott ursprünglich gemacht. Aber jetzt kommt die Veränderung der Identität. Der Mensch denkt, er ist Gott. Er denkt, er muss nicht mehr nehmen. Das Nehmen sieht er nicht. Er sieht aber nicht, dass alles, was er tut, menschenabhängig ist, dass er keine einzige Entscheidung treffen kann, ohne abhängig zu sein. Er verliert die Fähigkeit, den Zweck zu erfüllen. Und nur in der Erfüllung des Zweckes ist Freude, Befriedigung und alles, was Gott da sich ausgedacht hat, dass es uns glücklich macht. Aus einem Mittel wird Ziel und Zweck des Lebens. Und hier kann jeder seine Geschichte erzählen. Als ich geboren wurde und aufwuchs, da wollte ich, schon mit 8 Jahren überlegte ich, und schon davor, wegen der Heirat. Ich überlegte mir, ich will glücklich sein. Und ich will mir jemanden suchen, der mein Bedürfnis, besonders was die Harmonie, aber auch der Instinkt, der Sexualinstinkt, befriedigt. Und man sucht danach. Wenn die Pubertät kommt, beginnen die Dinge in uns zu brodeln. Und im Hohelied der Liebe warnt die Sulamitin ihre Mitfreundinnen, sie sollen die Liebe nicht wecken, bevor sie nicht kommt. Das heißt, sie sollen nicht ihrem Instinkt nachgehen, bevor die Zeit nicht da ist. Und so kommt das alles zusammen, weil es ja ein körperliches Mechanismus ist. Und ich will befriedigt werden. Sexuell natürlich von einer Frau. Und so sucht man sich das Mädchen aus. Wir Männer sind so gemacht, dass wir sehen müssen. Und das kommt auch in dem Hohelied der Liebe sehr deutlich hervor. Der Salomo, der Mann wird ein bisschen am Rand beschrieben. Aber wenn man die Beschreibung der Frau sieht, da sieht man, dass das ist, was den Mann anzieht bei der Frau. Die Augen der Frau kommen besonders hervor. Die Brüste der Frau kommen besonders hervor. Ihre Schenkel, die Art und Weise, wie sie im Körperbau ist, kommt besonders hervor, weil der Mann davon angezogen ist. Die Anziehungskraft der Frau liegt in dem Sehen des Mannes. Deshalb ist es so erstaunlich, wenn man sich heute die Kleidung anschaut, und sie ist natürlich eine schlimme Sache, würde ich sagen, weil die Frauen sind angezogen und dennoch sind sie ausgezogen. Das heißt, sie haben Kleider, die sind genau auf den Körper geformt. Und diese genauen Körperformen, ob sie dann in Schwarz rumlaufen oder in Rot oder was auch immer die Farbe ist, macht die Attraktivität viel stärker im Instinkt des Mannes. Deshalb, wenn eine Frau sich bequem anzieht, indem sie in Leggings, ja, in diesen ganz engen Hosen herumläuft, dann mag das für sie bequem sein, weil die sind dehnbar und so weiter. Aber für den Mann läuft sie letztendlich nackig rum. Und der Mann kann sich gar nicht wehren, und ich konnte es früher ja nicht vor meiner Bekehrung, mich wehren, da nicht ständig hinzuschauen. Weil es ist ja ein Instinkt. Es ist keine Wahl. Was Gott in uns hineingelegt hat, im Sinne, was uns gefällt, der Geschmack ist nicht eine Wahl. Wir können ihn zwar verändern, aber ist ursprünglich keine Wahl. Was mir gefällt, ist nicht etwas, was ich mir selbst ausgesucht habe. Natürlich kann ich dann überlegen, weil ich habe, das, was mir gefällt, kommt aus meinem Körper. Der Instinkt ist ein körperliches Sein. Ja, ich sehe und es gefällt mir und der Appetit wird angeregt und mein Geist wird jetzt gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und er trifft die Entscheidung und dafür muss er seinen Verstand, seine Vernunft benutzen. Was er natürlich kaum kann unter der Identität Ich bin Gott, kann er nur bis zu einem gewissen Grad seine Instinkte steuern. Sie werden nämlich zur Hoheitsmacht in seinem Leben. Deshalb ist alles heute, wenn man so viel Versexualität, ja, heißt das so? Also es ist, alles hat irgendwo mit Sex zu tun. Ob es die Werbung ist, alles muss irgendwie auf diesen Instinkt, der in uns ist, der von Gott gegeben ist, natürlich ausgeübt sein, weil man weiß, der ist unter der Veränderung des Menschen in seinem Geist der Hauptantrieb. Deshalb heiratet ein Mann nicht, weil er unbedingt die Frau liebt, sondern ist angezogen von ihr. Ja, da ist auch ein bisschen Liebe, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichlein dabei, weil man will ja nicht nur das, aber das ist hauptsächlich. Und da ist eine verkehrte Sache im Menschen. Und so wird die Leidenschaft, die Sexualität, wird zum Zentrum des Lebens. Und wenn man sich das anschaut heute, alles ist darauf ausgerichtet, weil es ja klar ist, es ist nichts Böses, Gott hat es in uns hineingelegt, aber unter der Veränderung des Geistes, unter der Veränderung der falschen Identität, wird jetzt das nicht ein Mittel, das ich benutze, um zusammen etwas zu tun, sondern jetzt wird es ein Mittel, das wird jetzt ein Zweck in meinem Leben. Und wenn ein Mittel ein Zweck ist, dann wird man nie glücklich. Dann ist man auf der Suche nach des Zweckes und er wird nie erfüllt. Und so kommt der Mensch in einen Trubel hinein, weil ihm niemand erklärt, was in ihm vorgeht. Ja, wir sprechen heute von sexueller Aufklärung, aber alles, was wir machen, ist die Verstärkung dieses Instinktes, nicht zu verstehen, warum ist es, wie es ist. Wie muss ich damit umgehen? Wofür habe ich es bekommen? Wozu ist es da? Und ich nehme jetzt den Kinderwunschinstinkt, der in der Frau so stark ist, oder der Mutterinstinkt, der ist in uns Männern nicht so stark, aber in der Frau ist er so stark. Er bringt zu den meisten, also viele Krankheiten, die eine Frau kriegt, kommt, weil sie keine Kinder hat oder weil ihr Wunsch nach Kindern nicht erfüllt ist. Weil sie denkt, das Kind braucht sie für sich. Sie denkt, sie hat keinen Sinn im Leben ohne Kind. Das Kind ist doch nur ein Mittel, um zusammenzuarbeiten. Es ist nicht Zweck. Die Ehebeziehung ist ein Mittel. Sie ist nicht Zweck. Sie ist da, um gemeinsam was zu erreichen, nicht um einer für den anderen da zu sein. Und wenn man das nicht versteht, wenn man das nicht in der Erziehung den Kindern von klein beibringt, dann sieht man das in der Jugendzeit. Und wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke und an die meiner Geschwister, dann, wenn die Pubertät kommt, dann hat man nur noch dieses eine Ziel. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Und dann ist man darauf hingedrungen. Und sicherlich hat sich in den letzten Jahren, und es war auch früher so, vieles geändert, auch im Geschmack, ob man jetzt gleichgeschlechtlich hingeht. Es gibt ja allerhand Dinge in der Sexualität oder zu Tieren hingezogen ist. All diese Sachen gibt es. Oder die Pädophilie, dass man zu Kindern sich hingezogen fühlt. All das sind Veränderungen in unserem Körper, die an unseren Geist herankommen als Verlangen. Aber die sollten doch nicht den Geist steuern. Und auch all diese Verlangen sind Folgen von dieser falschen Identität, dass ich denke, ich bin Gott. Dass ein Mensch sich heute denkt, er kann sich aussuchen, sein Geschlecht, muss er ja jemand sein, der bestimmen kann sein Geschlecht. So der Irrtum ist so tief in uns drin, dass wir nicht sehen, dass wir Geschöpfe sind, dass wir begrenzt sind in dem, was wir wählen können und nicht. Wir sehen unsere Grenzen heute nicht. Und so geht der Mensch und denkt, ich kann das wählen, ich kann das. Wir können es nicht. Wir dürfen zwar, ihr seht, Gott erlaubt uns, in alle Richtungen zu gehen, aber das Leben wird miserabel. Und die Kinder sind geschädigt. Und aus diesen kaputten Familien, aus den Familien, wo man nicht richtig miteinander umgehen kann, da erwächst eine Sache heraus, die ist kaum zu glauben, wie schlimm es ist. Wenn die Gnade Gottes es nicht halten würde, wären wir wie zerreißende Tiere. Wir würden uns aufeinander zugehen und zerreißen. Wir sehen, dass es doch immer mehr zunimmt, die Vergewaltigungen, die sexuellen Missbräuche. Sie waren schon immer, aber es vermehrt sich das Übel. Es wird nicht weniger. Das heißt, die Vernunft nimmt ab und der Instinkt wird stärker. Das hat katastrophale Folgen. So, wenn meine Bedürfnisse Ziel und Zweck meines Lebens sind, damit wird auch Geld Ziel und Zweck des Lebens, aber es ist ja nur ein Mittel zum Zweck, dann werden auch die Entscheidungen oder die Taten des Menschen sind unfrei. Er muss tun, ich musste mich selbst befriedigen, ich musste in die, ins Internet, in die Pornografie gehen, ich musste mir diese Dinge anschauen, ich hatte keine Wahl, ich war ein Gefangener. Und ich dachte, so läuft's. Deshalb, bis Gott kam und mir durch Christus half, die Idee, ich bin Gott zu kreuzigen, dass sie zerstört wird. Und am Tage meiner Bekehrung, am 7. Juni 2003, als Gott in mein Leben kam und ich wählte ihn als Quelle und meine Frau ab, als ich wählte, mit ihm zu gehen, befreite er mich. Ich muss heute meinem Instinkt nicht mehr nachgehen. Ich muss meiner Leidenschaft nicht mehr untertan sein, sondern sie ist mir gegeben worden, in meine Hand sie zu kontrollieren. Sie ist da. Sie ist da. Ich spüre sie als Drang. Aber sie ist nicht etwas, was mich überwältigt. Das ist eine fantastische Sache, die nur durch die Gnade Gottes geschehen kann. Weil erst dann kann man in der Familie zusammenarbeiten. Man kann keine gute Beziehung aufbauen, in keiner Familie, wenn das Herz nicht verändert ist. Alles ist dann nur Stückwerk. Und zum Glück mit der Gnade Gottes, sonst gäbe es auch kein Stückwerk. Aber er tut uns das, dass wir es lernen. So hat Gott, um nochmal das klar zu machen, der Mutter und dem Vater unterschiedliche Aufträge gegeben. Die Mutter hat den Erziehungsauftrag, die Charakterbildung des Kindes. Die Kinder übernehmen der Mutter ihre Gewohnheiten. Alles, was die Mutter innen lebt, erlebt das Kind auch. Weil es ja angebunden ist geistig an die Mutter. Und ist die Mutter eine bekehrte Frau, ist die Erlösung ihrer Kinder, ich sage jetzt mal hier ganz mutig, 99% garantiert, wenn nicht 100%. Weil sie leben doch von einer liebenden Mutter. Sie leben von einer Mutter, die den Vater lieb hat, respektiert, die vom Vater unabhängig ist, geistig. Sie haben eine Mutter, die vom Kind unabhängig ist, die dem Kind die Dinge beibringt, um des Kindes und um Gottes Willen und nicht um ihretwillen. Der Vater wurde gegeben, dass er Übersicht hat und Leitung, dass er plant und guckt, ob alles gut läuft. Und er sollte ein Vorbild sein in allem für seine Kinder. Insbesondere, wie er sich zur Mutter verhält, wie er mit ihr umgeht. Oh, wenn doch hier nicht eine Bekehrung stattfindet, wenn hier die Identität sich nicht verändert, dann werden in religiösen Familien die Väter, ich sage jetzt mal, zu großen, großen, dominanten Teufeln. Das heißt, sie erwarten dann von ihrer Frau Ordnung. Sie erwarten von ihrer Frau, dass sie die Dinge richtig tut, weil das haben wir ja im Verstand. Aber sie sind die Diktatoren. Und was wird dann aus den Kindern? Sie sehen den Vater diktatorisch. Sie werden genauso sein. Und das Elend geht von einer Generation zur anderen. Ich habe hier ein Zitat aus den Schriften von Ellen White. Eltern können keine größere Sünde begehen, als wenn sie ihren Kindern erlauben, nichts zu tun. Die Kinder gewinnen bald den Müßiggang lieb und wachsen heran zu hilflosen, nutzlosen Männern und Frauen. Wenn sie alt genug sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und beschäftigen finden, dann arbeiten sie in langweiliger, träger Weise, erwarten aber so bezahlt zu werden, als ob sie treu und fleißig wären. Es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Weise von Arbeitern und denen, die erkennen, dass sie treue Haushalter sein müssen. Oh, ich wünschte mir, dass die Jugendlichen von heute eine klare Stellung haben. Ich wünschte mir, dass die Kinder beigebracht werden, diese grundsätzlichen Dinge. Warum hat man eine Pause in der Schule? Um auf die Toilette zu gehen, um Wasser zu trinken, um diese Bedürfnisse zu stillen. Aber wieso steht man dann während der Stunde auf? Ich habe neulich unterrichtet auf einer Missionsschule und man merkt bei den, das sind ja jetzt erwachsene Kinder, die sollten doch so einen Fokus haben, dass sie so sich konzentrieren, dass auch wenn die Blase drückt, sie die lassen können, die 50 Minuten. Und wenn sie nichts zu trinken haben, müssen sie nicht aufstehen und sie ihre Flasche füllen, um sie zu trinken, sondern sie können sie auch liegen lassen und sie können warten, weil es gibt etwas Größeres und Wichtigeres wie Essen und Trinken und auf die Toilette gehen. Aber das ist ein Chaos. Jeder steht auf, wann es ihm passt. Jeder geht und macht sein Geschäft, wann es ihn drängt. Da ist keine Selbstkontrolle, keine Disziplin. Und wo beginnt's? Natürlich zu Hause. Weil die Eltern sind gelangweilt. Sie schauen, stehen auf ihrem Computer, auf ihrem FaceTime, auf ihrem was auch immer. Sie haben Facebook, auf dem Fernsehen. Sie sind gelangweilt. Sie schimpfen, sie klagen über die Arbeit. Wie soll dann das Kind sich freuen über die Arbeit? Wenn ich ein Gott bin, dann muss ich bedient werden. Wenn ich ein Geschöpf bin, freue ich mich. Je mehr ich arbeite, umso besser geht es mir. Jesus Christus war und ist unser Vorbild, aber er ist es, als er als Kind war auf dieser Welt. Das Leben Christi war von seiner frühesten Kindheit ein Leben ernster Tätigkeit. Er lebte nicht, um sich selbst zu befriedigen. Er war der Sohn des ewigen Gottes, dennoch arbeitete er mit seinem Vater Josef als Zimmermann. Sein Handwerk war bedeutungsvoll. Er war in diese Welt gekommen als der Baumeister des Charakters. Und als solcher war all seine Arbeit vollkommen. Er legte dieselbe Vollkommenheit in seine weltliche Arbeit hinein, wie in die Charaktere, die er durch seine göttliche Kraft umbildete. Er ist unser Muster und Vorbild. Oh, dass die Eltern das Vorbild Christi nehmen und so arbeiten wie er, dann würden ihre Kinder so werden. Und sie würden ihre Leidenschaft, ihre Sexualität nutzen, so wie sie Gott gegeben hat, aber nicht für sich, sondern um miteinander das zusammenzubringen, was Gott gegeben hat. Nur eine Sache wird die Lösung des Problems herbeibringen. Nur eine einzige Sache, und das ist die Bekehrung. Das ist die Veränderung der Identität. Das Erkennen, ich bin kein Gott. Mir muss niemand nichts geben. Mir muss niemand nichts erfüllen. Ich bin da, dass man gemeinsam etwas macht, nicht für mich. Möge Gott uns die Gnade geben, dass in unseren Herzen wir diese Veränderung erfahren durch den Glaubenskampf, dass wir nicht mehr im Irrtum leben, dass uns irgendjemand schuldet, sondern dass die Wahrheit unser Herz einnimmt und wir Familien haben, in denen Kinder heranwachsen können, sehend und begreifend, die Tiefe und die Weite und die Höhe und die Breite der Liebe Gottes. Amen.